ARD. Es ist 18.58 Uhr, als vor 36 Jahren Günter Schabowski einen Zettel auf einer Pressekonferenz herauskramt. Der SED-Politbürosprecher beantwortet, ab wann die Grenze zum Westen für jeden DDR-Bürger offen ist.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Als am 9. November 1989 die Mauer fiel, da träumten viele davon, das Land zu reformieren, hofften auf einen demokratischen Sozialismus. Auch der stets unbequeme Freigeist Christoph Hein. Wie denkt der Schriftsteller heute? Das wollten so viele wissen, dass die Karten sofort ausverkauft waren für unser Literaturcafé am 10. Oktober, als er seine DDR-Chronik Das Narrenschiff vorgestellt hat. In Schwerin war das und ich wollte erst mal wissen, ob das Interesse an ihm und dem Buch im Westen auch so groß ist.
Also es war anfänglich etwas stärker im Osten, aber inzwischen ist eine Welle der Begeisterung darüber gekommen. Das ist unglaublich und mein Verlag ist sehr glücklich, weil er druckt Auflage um Auflage und kommt gar nicht hinterher.
Und ich habe auch gestaunt, im Publikum sitzen nicht wie sonst manchmal nur Ältere, die DDR auch erlebt haben, sondern es sind durchaus auch viele jüngere Leute hier. Ist das auch typisch für das Interesse
am Buch? Ja, das haben mir sehr viele jüngere Leute erzählt, dass sie mit dem Buch das Leben ihrer Eltern und Großeltern zum ersten Mal begriffen haben, was ihnen so vorher unverständlich war. So wie mir viele Westdeutsche sagten, sie hätten durch dieses Buch zum ersten Mal begriffen, was die DDR war. Also der Sinn und der Unsinn, das hätte ihnen dieses Buch eröffnet.
Sie wurden 1944 im Schlesischen geboren, sind als Pastorensohn in der DDR aufgewachsen, nahe Leipzig in Bad Düben. Und Sie haben die DDR ja in Gänze erlebt. Sie spielt natürlich in Ihrem Werk, in vielen Ihrer Bücher eine Rolle. Warum musste es jetzt 35 Jahre, nachdem das Land untergegangen ist, nochmal so ein großer DDR-Roman sein für Sie?
Ach, meine Frau hatte mich darauf aufmerksam gemacht vor 5 Jahren, dass ich demnächst 80 werde. Und dann dachte ich, naja, dann muss ich mal über die Zeit schreiben, die ich da erlebt habe. Und dann wollte ich ein bisschen nochmal das Ganze in den Überblick nehmen und habe dann im Unterschied zu allen früheren Romanen diesmal den Blick von oben gemacht, also von der Nomenklatura, was für mich ungewöhnlich war, weil ich sonst doch eher den Blick von unten hatte. Aber ich denke, ich habe da so einiges von dem erfassen können, von der Zeit, in der ich gelebt habe.
Wie haben Sie es denn eigentlich geschafft, durch 4 Jahrzehnte DDR aufrecht zu kommen?
Ach, wissen Sie, ich war Pfarrersohn und da gab es gar nicht so viele Möglichkeiten. Es hatte keinen Zweck, sich da zu tun, als gehöre man dazu. Also war es völlig klar, schon in der Schulzeit, schon im Grunde beginnend von der ersten Klasse. Da gab es Lehrer, die absolut gegen mich waren, weil ich der Sohn eines Pfarrers war. Und es gab auch 2, 3, die mich deswegen schätzen. Insofern ist das eine Übung von Kindesbein an. Ich war 14, dann wurde mir trotz meiner schulischen Leistung der Besuch einer Oberschule verboten. Dann bin ich mit 14 Jahren in den Westen gegangen, wohnte da in einem Schülerheim. Wir waren darauf angewiesen, dass wir irgendwie unterstützt werden, weil wir hatten ja kein Geld und die Eltern konnten mit ihrem Ostgeld uns da auch nicht weiterhelfen. Und das war dann in West-Berlin nicht ganz einfach. Für die West-Berliner waren wir natürlich, ja, so wie heute die Migranten. Leute, die nichts haben, aber alles Mögliche wollen und so weiter. Also man war da auch nicht sonderlich geschätzt. Und dann wurde ich durch den Mauerbau wieder eingefangen. Und
also man muss mal dazu sagen, Sie waren in den Ferien 61 dann wieder bei Ihren Eltern in Bad Düben.
Ja, die DDR wollte mich zurückhaben und da wurde die Mauer in den Ferien gebaut.
Sind Sie dann im Osten geblieben, aber konnten Sie denn da Abitur zu Ende machen?
Das war jetzt äußerst schwierig. Hatte ich 2 schwere Todsünden auf meinem Haupt. Ich war einmal Pfarrersohn und ich war abgehauen. Und das führte dazu, dass ich dann jahrelang keinen Fuß auf den Boden bekam. Ich hatte mich dann einer Abendschule gemeldet, da bezahlte man und hatte eigentlich das Recht, dann da zu sein. Und dann wurde ich nach 3 Wochen gefeuert, wegen dem, dass ich mal Westberliner Schüler war. Ich wurde von allen möglichen Berufen ausgeschlossen, die ich dann machen wollte. Also Tischler oder sowas durfte ich nicht machen. Dann wurde mir angeboten, ich könne Buchhändler werden. Ich fand das eigentlich eine schöne Idee. Ich dachte mir, ich gehe früh in die Buchhandlung, schnappe mir ein Buch, stelle mich in die Ecke und lese den ganzen Tag das Buch. Und genau das habe ich gemacht. Das war eine der größten Buchhandlungen der DDR. Und da musste jeden Morgen die Abrechnung gemacht werden, vor der sich alle Frauen drückte. Und ich übernahm sofort die Abrechnung, hatte dann in einer halben Stunde die Abrechnung gemacht und las 3 Stunden Bücher. Insofern war das eine gute Zeit, aber wie gesagt, das war wieder eine Strafmaßnahme der DDR. Ja, dann habe ich an einer anderen Abendschule das Abitur gemacht. Dann habe ich mich beworben für das Drehbuchschreiberstudium an der Filmhochschule. Da wurden jedes Jahr nur 2 Leute genommen und die Aufnahmeprüfung dauerte ein halbes Jahr. Muss man entsprechende Arbeiten vorlegen. Das habe ich bestanden, wurde immatrikuliert und nach 3 Wochen durch einen Minister exmatrikuliert. Ja. Der Minister war für alle Kunsthochschulen zuständig. Dadurch war klar, dass ich an keiner Kunsthochschule der DDR studieren kann und hatte mich dann auf Betreiben meiner Frau Christiane im Roman Tinker für Philosophie entschieden.
Marxistisch,
interessierte mich auch, aber dann war es mir so nach 2 Jahren ein bisschen zu viel der Albernheiten und ich bin dann zur Logik gewechselt und habe dann auch das Diplom in der Logik gemacht, in der modernen Logik, der mehrwertigen. Ja.
Und dann kamen Theaterstücke, oder? Cromwell?
Geschrieben habe ich eigentlich schon immer die ganze Zeit, wollte immer Schriftsteller werden und bin dann da für mich die beiden bedeutsamsten Theaterautoren Shakespeare und Molière sind, die beide jahrzehntelang immer am Theater gearbeitet haben. Da dachte ich, man muss am Theater sein, um Theaterstücke zu schreiben. Also ich kannte eigentlich nur die Westberliner Bühnen, wo ich regelmäßig hinging und lernte dann erst, nachdem ich wieder eingefangen worden war, die Ostberliner Bühnen kennen. Habe ich geguckt, wer der Beste ist. Und das war für mich von dem ganzen DDR-Regisseuren Benno Besson, ein Schweizer, der am Deutschen Theater arbeitete. Und bin zu ihm gegangen und habe gesagt, ich würde gerne bei Ihnen als Assistent arbeiten. Er guckte mich verwundert an, rieb sich den Schädel und sagte dann, gut, aber wir machen es auf die französische Art. Und ich dachte bei mir, französische Art, das klingt sehr gut. Und dann habe ich ja vorhin gefragt, was ist denn französische Art? Und da sagte er, ohne Geld.
Oh.
Und dann habe ich ein Jahr da als Assistent ohne Geld gearbeitet. Hab ein bisschen Geld verdient als Kleindarsteller. Da bekam man am Abend 10 Ostmark. Er hatte auch eine Operette inszeniert. Da trat ich auf und habe dort gesungen. Da gab es 40 Mark am Abend. Also insofern ist die Operette Die schöne Helena für mich die liebste Operette der Welt. Ja, dann wurde ich dann Dramaturg und schließlich Hausautor. Aber es war eine tolle Zeit bei Besson und ich verdanke ihm unendlich viel. Und der andere Mann, dem ich unendlich viel verdanke, war der Chef vom Aufbauverlag, Elmar Faber, der dafür gesorgt hatte, dass ein Roman, nämlich Horns Ende, das in der DDR aufgrund des Drängens von Kurt Hager nie eine Druckerlaubnis bekam, illegal gedruckt wurde und ausgeliefert wurde. Und das hätte Faber fast den Kopf gekostet.
Man muss dazu sagen, worum es geht. Also es geht um den Selbstmord eines Historikers, des Horns sozusagen. Und 5 Leute erzählen aus ihrer Sicht, warum er sich umgebracht hat oder wie sie ihn sehen. Und denunziert wurde er. Das hat ihn in den Selbstmord getrieben.
Von dem Roman gab es dann 3-4 Jahre später eine zweite Auflage. Das war ja immer so, dass die Auflagen wurden festgesetzt von Staat bzw. dem Verlag. Also ein Erfolg eines Buches führte nicht dazu, dass es in der nächsten Woche nochmal gedruckt wurde, sondern dann hatte man 3 Jahre zu warten.
Herr Hein, Sie haben 1987 auf dem Schriftstellerkongress der DDR eine unfassbar mutige Rede gehalten. Die Zensurpraxis der DDR als überlebt, nutzlos, volksfeindlich und ungesetzlich gegeißelt. Was hatte das für Konsequenzen?
Nicht wirkliche. Man hatte mich gefragt, ob ich eins der Hauptreferate halten würde. Ich hatte ein Dreivierteljahr vorher zugesagt. Dann setzte ein unheimlicher Druck ein. Ich solle das Manuskript für die Rede vorlegen, dem Schriftstellerverband. Man wolle es übersetzen, damit die Ausländer auch den Text lesen können. Irgendwie roch ich den Braten und sagte, ich bin noch nicht fertig. Und das ging dann wochenlang so und dann teilte mir Hermann Kant eine Woche vorher mit, wenn ich nicht bis morgen den Text vorlege, würde ein anderer das Hauptreferat halten. Da sage ich, nee, ist kein Problem, der Text ist fertig, Sie können ihn abholen. Und ich hatte bereits einen Computer, habe dann aus dem Text ein sehr langer Text, 30, 40 Seiten, habe ich alle bösen Worte herausgestrichen. Also das Wort Zensur kam nicht mehr vor und so weiter. Alles, wo ein Hermann Kant hätte aufstocken müssen, alles war weg. Ein sehr lieber, freundlicher Text, völlig sinnlos. Also es fehlten ja die entscheidenden Wörter in den Sätzen, also man wusste gar nicht, was das ist. Und Kant rief mich auch völlig fassungslos an und fragte, was denn das für eine Rede sein soll. Und ich sagte, ach, wissen Sie, Herr Kant, es ist nur das Konzept, ich spreche frei. Ja, ich konnte die ganzen 45 Minuten diese Rede halten. Und dann fragte mich Frau Menge von der Zeit an, ob sie die Rede haben kann. Sie wollen sie in der Zeit abdrucken. Und ich habe gesagt, Marlies, ich will erstmal versuchen, sie in der DDR zu veröffentlichen. Ich habe sie dem Sonntag geschickt, einer Wochenzeitung, und dem Neuen Deutschland. Der Sonntag musste ablehnen. Vom Neuen Deutschland kamen die drei führenden Chefredakteure zu mir in die Wohnung, saßen auf meinem Sofa, sagten, dass sie genauso denken wie ich, aber sie können das nicht drucken. Ja. Und dann habe ich die Sache Marlies Menge gegeben. Das Honorar war, glaube ich, nur, dass ich eine unvorstellbar große Zahl, wie weiß ich, 100 oder 200 Exemplare davon bekomme. Und dann setzte etwas sehr Schönes ein. Diese Rede hatte sich in der DDR dann schnell verbreitet, gerade unter den Studenten. Und die konnten jetzt diese bösen Sätze von mir straflos zitieren, weil sie ja auf dem Schriftstellerkongress der DDR gesagt worden waren. Ihr Mut war dadurch absolut gedeckt und das war sehr schön, dass die Dozenten und Lehrer nichts dagegen machen konnten, weil es war ja eine Rede, die zwar nur in der Zeit abgedruckt worden war, aber die auf einem DDR-Schriftstellerkongress gehalten wurde.
Es ist so schade, dass es das nicht als Audio gibt. Ich habe überall in Archiven gesucht, nicht gefunden, aber ich habe was anderes gefunden. Am 4. November 1989, wenige Tage vor dem Mauerfall, da haben sie eine große Rede gehalten auf der großen Demonstration in Berlin auf dem Alex. Ich habe mal diesen Ausschnitt mitgebracht.
Liebe mündig gewordene Mitbürger, es gibt für uns alle sehr viel zu tun und wir haben wenig Zeit für diese Arbeit. Die Strukturen dieser Gesellschaft müssen verändert werden, wenn sie demokratisch und sozialistisch werden soll. Und dazu gibt es keine Alternative. Es ist auch von den schmutzigen Händen, von den schmutzigen Westen zu sprechen. Verfilzung, Korruption, Amtsmissbrauch, Diebstahl von Volkseigentum, das muss aufgeklärt werden. Und diese Aufklärung muss auch bei den Spitzen des Staates erfolgen. Sie muss dort beginnen.
Ja, Herr Hein, das berührt auch heute noch, 36 Jahre später, ich merke es Ihnen auch an. Hatten Sie damals vom demokratischen Sozialismus geträumt?
Das ist eigentlich immer doch ein Traum, der ist geblieben. Heute sind sehr viele Leute gekommen, aber das war damals eine Lesung, da hatte ich ein Millionenpublikum, das habe ich nie wieder erreicht.
Sie waren schon in der DDR international bekannt. Viele andere Schriftsteller in der DDR hatten einen extremen Bedeutungsverlust erlitten. Die Verlage sind nicht mehr weitergeführt worden, wurden abgewickelt. Und es war nun ja alles sagbar. Früher hatten sie eine Bedeutung, weil die Schriftsteller mussten die Wahrheit ja transportieren. Hat sich denn für Sie als Schriftsteller nach der Wende was verändert? Oder was?
Nein, wenig, kaum etwas. Ich hatte das Glück, dass meine Bücher schon in vielen Ländern der Welt, also Fremder Freund, das war ja 40 oder 50 Länder, dadurch hatte ich einen gewissen Namen. In Westdeutschland war ein Dutzend Schriftsteller aus der DDR bekannt. Nach dem Mauerfall hofften die anderen, dass sie jetzt im Westen auch verlegt werden. Das passierte alles nicht. Die westdeutschen Verlage wollten diese älteren und alten DDR-Autoren mit ihren alten Romanen nicht drucken. Das war für sie finanziell ein Riesenproblem. Also wirtschaftlich ging es da kaum weiter. Hinzu kam, dass viele der DDR-Verlage einfach bankrott gingen, es nicht schafften und deswegen ihre alten Autoren nicht mehr drucken konnten. Also das war für den Großteil der ostdeutschen Autoren äußerst verheerend.
Sie haben ungefähr die Hälfte Ihres Lebens in der DDR verbracht, Ihre Erfahrung aus der selbsterlebten Geschichte jetzt in vielen Werken weitergegeben, vor allem in diesem Das Narrenschiff. Sie geben auch musikalisch ja einiges weiter. Ihre Frau ist, glaube ich, Opernsängerin. Ne? Wie muss man sich das musikalische Leben bei Ihnen zu Hause vorstellen?
Meine Frau sagt, wenn es ganz heftig für sie wird, dann mit der Einstellung der Rolle, dass sie bittet mich, dass ich dann in die Berliner Wohnung fahre, weil sie braucht das Haus alleine. Was ich verstehen kann, sie verträgt es nicht, dass einer bei den Proben zuhört. Das würde mir ähnlich gehen. Also ich könnte auch nicht schreiben, wenn neben mir einer auf dem Stuhl sitzt und da zusieht, was ich da fabriziere. Meine Frau ist in Flensburg geboren, war da auf allen möglichen Bühnen der Welt aufgetreten und nach dem Fall der Mauer ging sie sofort in den Osten, dass sie sich für moderne Musik sehr interessierte. Sie wollte die ganzen ostdeutschen Komponisten kennenlernen. Bei einer Veranstaltung für einen verstorbenen Komponisten, mit dem ich befreundet war und lange Zeit am Theater war, da hatte sie viele Lieder von ihm gesungen und es gab ein Gedenkkonzert von ihm und wir waren beide erschienen und haben da uns kennengelernt und dann ging das alles so ganz schnell. Ja.
Sie haben die DDR ja in Gänze erlebt. Sie spielt natürlich in ihrem Werk, in all ihren Büchern oder vielen ihrer Bücher eine Rolle. Warum musste es jetzt 35 Jahre, nachdem das Land untergegangen ist, nochmal so ein großer DDR-Roman sein für Sie?
Ach, irgendwann, meine Frau hatte mich darauf aufmerksam gemacht vor 5 Jahren, dass ich demnächst 80 werde. Und dann dachte ich, naja, dann muss ich mal über die Zeit schreiben, die ich da erlebt habe. Und dann wollte ich ein bisschen nochmal das Ganze in den Überblick nehmen und habe dann im Unterschied zu allen früheren Romanen diesmal den Blick von oben gemacht, also von der Nomenklatura, was für mich ungewöhnlich war, weil ich sonst immer doch eher den Blick von unten hatte.
Ja, Sie warten schon drauf, um was zu hören von Christoph Hein. Wir springen 80 Jahre zurück. In das Jahr 1945, der Krieg ist noch nicht ganz vorbei und es ist das zweite von 38 Kapiteln im Roman Narrenschiff. Bitte, Christoph Hein.
Am 1. Mai 1945 flog Carsten Emser mit weiteren 12 Genossen von Moskau nach Berlin. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Minsk landete die Maschine auf einem ehemaligen deutschen Feldflugplatz im Wald bei Karlau, südwestlich von Frankfurt an der Oder, wo sie von Offizieren der Roten Armee empfangen wurden, die sie in einem Mannschaftswagen der Infanterie zum Hauptquartier des obersten Kommandos brachten, dem politischen Stab von Marschall Schukow, dem Oberkommandierenden der ersten Weißrussischen Front.
Also Christoph Hein kürzt hier spontan ein. Sie werden verstehen, dass 760 Seiten einfach zu viel sind und die Kapitel sind zu lang. Wir wollen ja auch nebenbei noch etwas sprechen.
Der Text war mal 1000 Seiten. Ich habe es sehr stark gekürzt, damit das lesbar ist. Die Ankunft in Deutschland, in einem Land, in dem sie 12 Jahre zuvor mit Konzentrationslager oder Tod bedroht worden waren und nur mit Mühe ins Exil hatten entkommen können, erregte alle. Sie fieberten ihren neuen Aufgaben entgegen, begierig, aus der faschistischen Diktatur eine friedliebende Demokratie zu schaffen. Und sie waren glücklich, wieder in der Heimat zu sein. Ich liebe die russischen Wälder, aber ich liebe unsere Wälder noch mehr. Die Tannen, den Mischwald. Ich freue mich jetzt schon darauf, durch unsere deutschen Wälder zu spazieren, sagte ein 50-jähriger, schlohweißer Mann. Dann pass nur auf, dass du in deinen geliebten deutschen Wäldern nicht auf eine Mine trittst, erwiderte dein Tischnachbar. Dort kannst du auf eine Tretmine treffen oder auf eine menschliche Mine. Du hast doch gehört, dass die fanatisierte Jugend nun zu Werwölfen wurde. Und schwer bewaffnet werden die alle sein. Es liegen ja vermutlich genug Waffen und Uniformteile in den Wäldern herum, entsorgt von den Helden der Wehrmacht, ergänzt ein anderer. Trotz aller Sorgen und Ängste vor dem, was sie erwarten würde, waren alle freudig erregt, wieder in der Heimat zu sein. In dem Land ihrer Geburt, ihrer Sprache, ihre Kultur. Gegen Mitternacht begannen sie zu singen. Gemeinsam stimmten sie die Lieder des Spanischen Bürgerkriegs an und russische Partisanenlieder. 2 Männer begannen in einer Pause zu singen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Und augenblicklich fielen andere ein und sie sangen, soweit es ihre Kenntnis des Textes erlaubte, das Lied von der traurigen Lorelei. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Und alle, und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Es war schon nach Mitternacht, als Frieder, der in Hamburg Gesang studiert hatte und in Moskau zu einem vorzüglichen Funker ausgebildet worden war. Mit seiner klaren Baritonstimme drei Lieder aus der Winterreise a cappella sang. Alle hörten ihm ergriffen zu, allen standen Tränen in den Augen, die sie nicht wegwischten. Als sie schlafen gingen, legte sich auch Emser halb ausgekleidet auf sein Matratzenlager. Er war über sich selbst verwundert, dass er an diesem Abend sogar mit zwei Leuten freundschaftlich gesprochen hatte, mit denen er in Moskau jeden Kontakt vermied, da er sie als Speichellecker und Feiglinge erlebt hatte. Das ist wohl die Heimat, sagte er sich. Pass auf, dass du nicht noch rührselig wirst.
Er hatte ja auch Vorstellung, dass man bei Stunde Null anfangen könnte oder die Leute, die die DDR aufbauten, ne? Als hätte es keine Vorgeschichte gegeben.
Das ist richtig. Das merkte ich dann noch in solchen Arbeiten wie Horns Ende, dass mir das vorgeworfen wurde, dass ich ja in dem Buch Horns Ende das übergangslos beschreibe, dass die Leute aus der Weimarer Republik und der Nazizeit dann eben die erste Bevölkerung in der DDR auch waren. Das wollte der Staat nicht hören, das sollte ein totaler Neuanfang sein. Die westdeutsche Alternative war, dass Adenauer all die Nazis übernommen hatte. Er wollte Fachkräfte haben und er scheute sich nicht in allen Wissenschaften, in der Politik. Sogar der Geheimdienst wurde aus der Nazizeit übernommen. Personen gleich, das interessierte Adenauer überhaupt nicht. Er wollte Fachleute haben. Die DDR machte das Gegenteil. Sie setzten diese Leute alle ab, brauchten aber dann neue Leute, die aber natürlich keine Ahnung hatten und keine Ausbildung. In den Schulen wurden neue Lehrer eingesetzt, die ihren Schülern eine Stunde voraus waren. Aber es gab natürlich immer ein paar Schüler, die ihrem Lehrer zwei Stunden voraus waren. Das ist eine fatale Geschichte von beiden Seiten. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde, vor diese Frage gestellt, aber die ganzen Nazis zu übernehmen, das hätte mir große Bauchschmerzen gemacht, ja.
Es gibt 5, 6 Protagonisten in dem Buch, anhand derer Sie erzählen, wie sich die DDR entwickelt hat, wie die Ideale waren am Anfang und wie sie schleichend untergeht. Also wie die Leute auch opportunistisch werden, ihre Ideale verraten, ihre Zweifel beiseite räumen und versuchen, die Parteilinie im Prinzip aufrechtzuerhalten. Wann war ungefähr der Punkt, wo Sie hätten sagen müssen, nein, es geht nicht mehr mit der DDR?
Der Punkt liegt sehr früh. Die westlichen Länder haben die Separationszahlungen sehr schnell eingestellt, weil sie merkten, das bringt die Bevölkerung gegen sie auf. Die Sowjetunion, die am schlimmsten verheert worden war, die das Land richtig zerstört war, wollten und konnten diese Reparationsleistungen nicht einstellen, holten weiterhin alles Mögliche aus den ostdeutschen Betrieben heraus. Sogar Eisenbahnschienen wurden transportiert, obwohl der Transport, der Abbau und der Transport wahrscheinlich genauso teuer war wie das neue Herstellen. Das führte dazu, dass Ostdeutschland ganz stark zurückblieb. In den Betrieben musste man, da die Maschinen abgeholt worden waren, die uralten, die bereits verrotteten Maschinen wieder aus dem Keller holen und mit denen weiterarbeiten, um überhaupt arbeiten zu können. Das führte dazu, dass dann Ostdeutschland finanziell, ökonomisch sehr stark zurückfiel und nie hat er aufholen können.
Ich fand auch sehr interessant, nicht nur die Reparationsleistungen, die Ostdeutschland benachteiligt haben. Ich fand sehr interessant, welchen Blick Sie hatten auf Walter Ulbricht und dass er eigentlich noch für die Rückgabe der ehemaligen Ostgebiete war. Also in meiner Schulzeit habe ich gelernt, das sei alles Revanchismus. Die vertriebenen Verbände im Westen wurden als revanchistisch hingestellt. Aber die DDR, die frühe DDR, wollte wirklich noch Schlesien und Pommern zurückhaben und andere Gebiete.
Ja, das war so eine der Arbeiten, wozu Recherche notwendig war. Da musste man wirklich in die ganz uralten Dokumente und Zeitungen zurückgreifen. Bis 1951 war Ulbricht absolut dagegen, dass Schlesien und Pommern nicht mehr deutsch seien und widersprach damit Stalin. Bescheiden, aber er widersprach ihm. Er wusste, diese DDR ist zu klein. Ostdeutschland ist ein Agrarland im Unterschied zu Westdeutschland, wo die Industrie war, in Hamburg, im Ruhrgebiet und so weiter, war Ostdeutschland ein Agrarland, aber die beiden großen Flächen, Agrarflächen, Pommern und Schlesien fehlten. Und Ulbricht sah sehr schnell, dass dieser kleine Teilstaat, wo noch die Agrarflächen geklaut worden waren, nicht überleben konnten. Da war Stalin absolut dagegen. Stalin hat es allerdings ein Jahr später, 1952, begriffen und macht dann den Vorschlag, dass Gesamtdeutschland wieder vereinigt wird zum Preis der Neutralität. Churchill war damit einverstanden, Konrad Adenauer lehnt es ab. Für Konrad Adenauer endete Deutschland ohnehin an der Elbe. Östlich der Elbe begann für ihn schon Sibirien. Und deswegen hatte er da kein Interesse an dieser Einigung. Ein Jahr später, 1953, geht Stalin weiter und bietet an, dass ganz Deutschland und ganz Polen befreit werden zum Preis der Neutralität. Wiederum ist Churchill begeistert und wiederum lehnt Konrad Adenauer es ab. Das waren die Geschichten. Ja.
Wie kommt es denn, dass wir das in Geschichtsbüchern nicht finden? Also ich habe das in der DDR nicht gelernt, in Westbüchern auch nicht gesehen.
Das ist ja einfach. Die DDR-Historiker haben natürlich nach 1951 in allen Broschüren und Artikeln und so weiter so getan oder geschrieben, als wäre Ulbricht seit 1945 für die Abgabe der beiden deutschen Länder Schlesien und Pommern gewesen, was nicht stimmte, aber die Historiker folgen der Staatsdoktrin. Und die westdeutschen Historiker hätten das natürlich genau beschreiben können, also dass Ulbricht bis 1951 gegen die Abtrennung war. Aber zu der Zeit, es herrschte Kalter Krieg, wurde Ulbricht als Hassfigur Nummer 1 aufgebaut. Und da war dieser Punkt, dass er bis 1951 auf der Rückgabe der Gebiete beharrte, ein positiver Punkt für ihn, den man nicht erwähnen wollte. Also dadurch ist das vollkommen heruntergefallen. Ja.
Sie haben auch schon mal gesagt, dass eigentlich nicht die Historiker, sondern seit Homer die Romanciers die wahre Geschichte aufschreiben würden. Wie meinen Sie das?
Von Homer bis Tolstoi waren es immer die Autoren, die Romanciers, die die genaue Geschichte beschrieben haben. Die Historiker, das ist ja die Krux ihres Berufes, die Historiker können nur die Hinterlassenschaften der Geschichte aufschreiben. Und die Hinterlassenschaften der Geschichte ist das, was die Herrschenden von sich und ihrer Politik hinterlassen. Sie konnten nicht andeuten, dass das einfach nicht stimmt, was die Politiker, die Abgehalfterten oder Aktiven ihnen erzählen. Sie mussten dem folgen. Das war bei diesem Punkt Ulbricht 1945 bis 1951 so. Sie folgten dem, was die Regierung, der Staat sagt. Das war in der Sowjetunion so, war in der DDR so. Das ist offenbar inzwischen auch in den USA so. Also traut nicht den Historikern, traut den Romanciers.
Aber als Schriftsteller haben Sie doch auch Fantasie und dichten was dazu. Also wo soll ich als Leserin merken, was ist die Wahrheit, die historische Wahrheit?
Nein, ein seriöser Autor dichtet hinzu, aber er dichtet nur hinzu, was die reine Wahrheit ist.
Okay. Also da werden Sie sicherlich öfter mit Historikern streiten, oder? Haben Sie schon viel Resonanz bekommen
darauf? Ja, einige Historiker sind sehr, sehr böse und so, aber aber es gab auch welche, ich recherchiere sehr gut.
Also insgesamt sind es ja Menschen, die Sie als Hauptprotagonisten haben, die werden alle zu Opportunisten. Wie kam das? Warum war das System überhaupt nicht reformierbar und hat überhaupt keine Fehlertoleranz gehabt, keine Korrektur?
Naja, der Opportunismus ist dem Menschen eigen. Nur mit Opportunismus kann man eine Karriere machen. Wenn ich mich irgendwie gegen die herrschende Meinung oder gegen den Chef stelle, ist meine Karriere gefährdet. Also so ein bisschen Ja-Sagerei hilft finanziell sehr heftig.
Ja.
Und das ist nicht an die DDR gebunden, das haben wir weltweit. Ne?
Ja, ja, sicher in jeder Gesellschaft. Aber das große Lügen in der DDR, warum haben wir das so lange mitgemacht? Also wir wussten doch, jeder Fünfjahrplan ist gefälscht. Es waren Phrasen, die gedroschen wurden. Und auf der anderen Seite hat man versucht, als Ventil über politische Witze was abzulassen und die Wahrheit irgendwie untereinander zu kommunizieren. Das ist schon nochmal ein Unterschied, glaube ich, zwischen den Systemen.
Nicht so sehr. Man hatte sich in Westdeutschland sehr schnell arrangiert, dass die ganze Staatsführung und die ganzen Herrschenden alles Altnazis waren. Machte ein bisschen Bauchschmerzen, aber man hat sich arrangiert, weil man, wenn man als kleiner Bürger gegen diese Altnazis vorgehen wollte, würde man die eigene Karriere sehr gefährden. Also diese Art von Anpassung, das ist ein weltweites Problem und wir erleben es gerade in erschreckendster Weise in den USA. Der Vizepräsident Wentz hat eins der schönsten Bücher geschrieben, die ich kenne, vor Jahrzehnten, und hat sich dann total gedreht. Er war ein Gegner von Trump und ist jetzt der heftigste Befürworter von Trump. Es zahlt sich für ihn aus. Und Die Milliardäre in den USA sind in einem Maße reicher geworden, wie es Jahrzehnte zuvor nicht passierte. Also ein bisschen Anpassung zahlt sich selbst für Milliardäre aus.
Also, Rückschau ist erledigt oder gibt es noch mal ein DDR-Buch von Ihnen?
Ach, sag niemals nie, ich weiß es nicht. Bis ich 115 bin, habe ich ausreichend Projekte. Ich bin nur etwas beunruhigt, weil ich noch nicht weiß, was ich mache, wenn ich älter als 115 bin.
Aber Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben. Ich möchte darauf unbedingt noch eingehen, weil wir damit den Rückblick abschließen und nach vorne blicken. Und zwar das, was im Leben wirklich wichtig ist. Alles, was du brauchst. Ein Buch, glaube ich, das für alle Generationen was ist. Könnten Sie uns daraus noch eine Kostprobe geben, bitte?
Alles, was du brauchst, die 20 wichtigsten Dinge im Leben. Geschrieben mal für meinen Enkel, der mich mal fragte, was im Leben wichtig ist. Ein Freund. Freunde hat keiner zu viel, selbst die reichsten Leute nicht, denn richtige Freunde sind sehr selten und man kann sie nicht kaufen. Einen Freund oder eine Freundin sollte jeder haben. Ein Freund, das ist der, mit dem man nicht nur über Filme und Bücher und Mode und über die Jungen und Mädchen reden kann. Mit einem Freund kann man über das reden, worüber man eigentlich mit keinem sprechen kann. Wenn du den ganzen Tag die Tränen zurückgehalten hast, bei ihm kannst du sie loslassen. Er wird dich verstehen. Und wenn du dich in eine Situation gebracht hast, aus der es keinen Ausweg gibt, wenn du auf deine Eltern und die Lehrer und alle, die du kennst, wütend bist, wenn du nicht mehr weißt, wie du den Tag überstehen sollst und am liebsten tot wärst, dann hast du dann noch immer deinen Freund. Der sagt dann nur: Hey Mann, du steckst aber ganz schön tief in der Scheiße. Komm, lass uns ein Eis essen gehen und miteinander reden. So einer ist das. Freunde sind selten und sie können abhanden kommen, wenn man nicht aufpasst. Wenn du einen Freund verlierst, ich meine einen wirklichen Freund, dann ist das fast so schlimm, als ob deine Mama stirbt. Du wirst es dein Leben lang nicht vergessen. Und es wird dir doch wehtun, wenn du 100 Jahre alt bist. Also pass auf deinen Freund auf. Du brauchst ihn nämlich. Und er braucht dich. Das ist Freundschaft.
Also vielen Dank, Christoph Hein, dass Sie nicht nur Ihre Gedanken, sondern auch Ihre Gefühle mit uns geteilt haben. Zu Gast im Literaturcafé von NDR 1 Radio MV zum Auftakt der Schweriner Literaturtage 2025. Einen schönen Abend noch mit spannenden Büchern oder mit Liedern aus der Freundschaft von Christoph Hein und dem Liedermacher Hans-Eckert Wenzel sind einige entstanden. Unter anderem dieser Titel: Kehr aus, was habe ich verstanden von dieser Welt? Tschüss, sagt Anke Jahns. Vielen Dank.
Was habe ich verstanden von dieser Welt? Nur wenig und alles zu spät. Versuchte zu halten, das was sich nicht hält, was längst hat ein Wind schon verweht. Was habe ich nicht alles übersehen? Den Himmel, dein Lachen, das Gras. Ich habe dich achtlos geküsst im Gehen und dachte an irgendwas. Freunde zu treffen war angenehm, was war sich zu treffen so schwer? Es gab nie die Zeit für ein Wiedersehen, dann sahen wir uns nimmer mehr. Ich lächelte stets, denn das Lächeln besticht, zu zeigen, mir geht es nicht schlecht. Mir wuchs der Erfolg aus meinem Gesicht, so sicher und selbstgerecht. Das ist mein Refrain, ich weiß, wie er geht. Immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig und alles zu spät. Ich habe erfolgreich gerechnet, mein Geld gespart und gezählt und gewann. So glaubte ich damals, das wäre meine Welt und hab meine Zeit wohl vertan. Um alles besorgt, gab um vieles mir Mühe, hab an alles und keinen gedacht. Und die mich einst liebte, sie ging in der Früh nach einer schlaflosen Nacht. Das ist mein Refrain, ich weiß, wie er geht. Immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig und alles zu spät. Wo andere geliebt haben und gelacht, war mir nur das Leben verworren. Heut weiß ich es endlich, wüsst, wie man es macht, wie gerne beginne ich von vorn. Nun hab ich verloren, ich hab mich verzählt und spüre, wie alles vergeht. Was hab ich verstanden von dieser Welt? Nur wenig und alles zu spät. Das ist mein Refrain, ich weiß, wie er geht. Immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig und alles zu spät. Immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig und alles zu spät.